diese Erfahrung, etwas berührt mich, etwas verändert mich, ich bin in der Lage, darauf zu antworten, also dem entgegenzugehen, das sind die Momente, die wir als Glück erfahren. Und da, wo Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene in Resonanz zum Leben stehen, da geht es ihnen auch gut.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Hartmut Rosa. Im Kontext dieses Formats ist Hartmut ein vergleichsweise exotischer Gast, denn mit der Entwicklung von Kindermedieninhalten hat er im Grunde genommen überhaupt nichts zu tun. Als Soziologe lehrt Hartmut seit vielen Jahren an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Außerdem ist er auch Direktor des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt. International bekannt wurde er aber vor allem durch sein fast 800 Seiten umfassendes Buch Resonanz, in dem er eine Soziologie des guten Lebens entworfen hat. Und weil zu einem guten Leben möglicherweise ja auch gute Medienangebote für Kinder einen wertvollen Beitrag leisten können, haben wir uns zu einem Gespräch über Kindermedien verabredet. Ich hatte die Gelegenheit, Hartmut am Rande einer Tagung zum Thema Resonanz am Standort des KJF in der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid zu treffen. Und im Gespräch mit ihm habe ich versucht, sein Resonanzkonzept auf Medienangebote für Kinder zu übertragen. Das ist zugegeben nicht ganz einfach, denn nicht nur sein Theoriemodell, sondern auch seine Gedankengänge dazu sind zum Teil schon ziemlich komplex. Da Hartmut aber nicht nur ein sehr kluger, sondern auch ein überaus unterhaltsamer Gesprächspartner ist, eröffneten sich im Austausch mit ihm viele spannende und zum Teil auch neue Perspektiven auf das Feld der Kindermedien. Wie Medienangebote für Kinder beschaffen sein sollten, damit sie Resonanzerfahrungen begünstigen, warum Resonanz per se aber unverfügbar ist und ob Medien womöglich auch Resonanzverhinderer sein können, all das erfahrt ihr im nun folgenden Gespräch mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Viel Spaß!
Hartmut, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Hi, gerne hier.
Du bist hier in einem Podcast über Kindermedien gelandet,
ja.
Habe ich dir gerade schon erzählt, und ich muss gleich zu Beginn, wie soll ich sagen, ein kleines Geständnis machen. Also bei der Auseinandersetzung mit deiner Arbeit und deinen Theoriemodellen habe ich doch gehörigen Respekt vor diesem Gespräch, weil das schon ein sehr umfängliches Konzept ist und man braucht wirklich viel Zeit, um sich da irgendwie auch reinzudenken und da anzuschließen. Was mir Mut macht für dieses Gespräch ist, dass ich glaube, mich im Feld der Kindermedien vielleicht besser auszukennen als du.
Das halte ich für sehr wahrscheinlich, ja.
Also die Frage wäre für mich, die ich damit so verbinde, also welchen Zugang du denn eigentlich zu diesem Feld tatsächlich hast? Hast du Berührungspunkte dazu oder siehst du Berührungspunkte zu deinem spezifischen Forschungsfeld?
Das ist nicht ganz einfach. Also ich meine, außer natürlich, dass sich ja jeder mal im Laufe seines Aufwachsens mit Kinder- und Jugendmedien auch auseinandersetzt. Was ich schon gemacht habe, ist, wir haben ja auch versucht, also auch mit Wolfgang Endres zusammen, der sich mit pädagogisch-didaktischen Konzepten seit ganz lange beschäftigt, mit dem ich gut befreundet bin über viele Jahrzehnte jetzt hinweg. Und auch mit Jens Bellian zum Beispiel und so haben wir halt versucht, sowas wie Resonanzpädagogik auf die Beine zu bringen. Ja. Da kommt gleich auch gerade ein neues Buch über die Draußenschule oder so, und in dem Kontext immer mal wieder auch mit Experten natürlich im Gespräch und im Austausch mal über die Frage, über pädagogische und didaktische Fragen, und da laufen einem natürlich auch Kinder- und Jugendmedien über den Weg. Und ich mache jeden Sommer so eine Schülerakademie, die sind dann allerdings Jugendliche, also zwischen 16 und 18 oder so. Ja. Und so, dass ich dann auch einfach immer versuche, auf dem Laufenden zu bleiben, und es ergibt sich da, weil da ist man 2,5 Wochen zusammen und da kommt man natürlich in Berührung, aber das ist jetzt keine wirklich professionelle Form der Auseinandersetzung.
Ja. Ja, schön. Das Buch Resonanzpädagogik bin ich natürlich auch drauf gestoßen und habe ich jetzt auch zur Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal gelesen und habe auch so gedacht, da gibt es Anknüpfungspunkte auf jeden Fall, obwohl sich das ja mehr auf das Feld Schule eigentlich so bezieht, ne? Schule als Resonanzraum. Ja. Aber genau, da gibt es, glaube ich, ganz gute Anknüpfungspunkte. Du hast aber auch gerade schon selber eine Brücke gebaut, die ich einleitend bei diesem Podcast auch immer mit allen GesprächspartnerInnen erstmal baue, nämlich einen Blick zu werfen in die eigene Medienbiografie beziehungsweise in die Zeit der eigenen Kindheit und die Frage, mit welchen Medienangeboten man sich selber als Kind eigentlich so beschäftigt hat. Ich weiß nicht, wie gut dir das jetzt so spontan gelingt, aber wenn du dich nochmal so versuchst, zurückzuerinnern an deine eigene Kindheit, was waren denn so Medienangebote, mit denen du dich tatsächlich aktiv beschäftigt hast, die dich fasziniert haben? Vielleicht gab es auch sowas wie Medienheldinnen für dich oder so, denen du so besonders nachgeeifert hast.
Na ja, also ich meine, was bei uns, als ich klein war, ganz auffällig war, dass wir keinen Fernseher hatten tatsächlich. Mhm. Also ich kam erst relativ spät mit dem Fernsehen in Kontakt oder eigentlich nur dabei, wenn ich bei meinem Opa war, da hat dann auch ein Cousin von mir gewohnt. Das fand ich ganz lustig, daran erinnere ich mich immer mal wieder, wenn der was, dann musste ich halt gucken, was er gesehen hat, was weiß ich, Flipper oder solche Sachen, die ich dann auch cool fand. Und immer wenn er was nicht sehen wollte, hat er gesagt, das ist Politik und hat dann sofort umgeschaltet. Und so, dass ich irgendwie dachte, okay, also Politik ist offensichtlich das Letzte. Aber was mich am stärksten geprägt hat, sind natürlich Bücher. Also ich erinnere mich auch wirklich, da würde ich sagen, ganz tiefe Resonanzerlebnisse, was natürlich Kinder und Jugendliche vielleicht häufig haben, wie zum Beispiel, ich habe Astrid Lindgren, Mio My Mio gelesen zum Beispiel. Mhm. Fand ich extrem, also wirklich ganz extrem, diese Ritter Cato, der da in seiner Burg sitzt und dann die eiserne Klaue oder so. Ich meine, das geht dann so tief, wenn man klein ist. Und meine Eltern eigentlich, das waren keine Bildungsbürger irgendwie, die kamen aus ganz einfachen Verhältnissen, hatten aber große Ehrfurcht vor gerade klassischer Musik. Und ich erinnere mich, dass die uns eigentlich ziemlich lange auch gequält haben, vielleicht mit der Zauberflöte von Mozart. Wir haben die wirklich von vorne bis hinten stückweise durchgehört. Ach, krass, ja. Und sind dann in die Oper gegangen nach Basel. Und auch das hat mich so, also diese Schreckenspforten und so, ich weiß nicht, ich war da gar nicht mehr mal so jung, aber offensichtlich noch komplett, also ich glaube, ich war irgendwie aus Gründen, die mir nicht klar sind, super beeindruckbar. Hinterher bin ich eine Woche krank gewesen oder so, weil mich das irgendwie aus den Latschen gehauen hat. Also ich würde sagen, es waren Bücher. Was wir natürlich dann auch hatten als Jugendliche, Rockmusik war halt das Medium der Rebellion auch. Also da, ich bin dann irgendwie mit, ich glaube, ich habe es noch nicht rekonstruiert, ich war 14 oder 15, wirklich, also genau das Alter, wo du es auch erwarten würdest, wo ich zum Beispiel hemmungsloser Pink Floyd-Fan wurde und da kam dann irgendwann The Wall, der Film auch raus. Ja, der hat mich übrigens so extrem beeindruckt, dass ich dann das sogar an der Uni noch gemacht habe, bei einem relativ bekannten Literaturwissenschaftler, Gerhard Kaiser. Der hatte dann ein Seminar angeboten, Kunst und Künstler, und als eines von 50 möglichen Themen hatte er The Who angegeben, Quadrophenia, glaube ich, und da bin ich hin und habe gesagt, kann ich nicht auch über Pink Floyd schreiben, was er mir erlaubt hat. Ach, und schön. Dann, ich konnte die The Wall auch wirklich aus Begeisterung vom ersten bis zum letzten Wort auswendig. Es ist immerhin ein Doppelalbum, das meiste kann ich heute noch. Also wenn es über tiefe Prägung geht, dann würde ich das noch dazu.
Ach, ja, schön. Ich weiß nicht, ob du das auch so unterschreiben würdest, aber ich denke immer so oder nehme das oft so wahr, dass viele Menschen so im Rückblick einen ziemlich verklärten Blick auf ihre eigene Kindheit haben. Ne? So ein bisschen nach dem Motto, früher war noch alles gut, als ich aufgewachsen bin und so waren die Rahmenbedingungen ganz andere, viel unkomplizierter als heute. Für wie haltbar hältst du denn eigentlich so eine These aus soziologischer Perspektive?
Da komme ich immer ins Grübeln, weil es ist natürlich so. Ja, also Menschen im Rückblick entwickeln diesen nostalgisch verklärten Blick. Würde mich wahnsinnig interessieren, woran das eigentlich liegt. Ich glaube, was man da macht, ist, man zieht praktisch der Situation, wie sie damals war, die Angst ab, die man auch als Kind hat, auch von Klassenkameraden, von allem Möglichen. Komischerweise fällt das weg und dann scheint es ganz toll gewesen zu sein. Und de facto ist es nicht so. Also ich glaube, das hast du von Generation zu Generation, hast du so bestimmte Wahrnehmungen, zum Beispiel, dass die Jugend immer schlechter wird und dass es halt nicht mehr so ist wie früher und was weiß ich. Also da ist ganz viel erstens drin, was tatsächlich immer weitergeht, also was immer weitergegeben wird. Jede neue Generation macht diese Erfahrung. Das ist schon so und deshalb muss man sich da zurückhalten, aber das ändert ja nichts daran, dass sich die Bedingungen schon auch wirklich geändert haben. Und was mir wirklich auffällt ist, also ich habe inzwischen entwickle ich ein bisschen die These, auch bei Studierenden, also ich habe es eher mit nicht so häufig mit ganz jungen Kindern zu tun, sondern eher mit Jugendlichen. Mhm. Aber da fällt mir wirklich auf, dass ich behaupte erstens, dass Erwachsene über Jugendliche lästern oder das Gefühl haben, die sind nicht mehr, wie sie sein sollten, das ist zeitlos. Das wissen wir, das war schon vor 3000 Jahren so. Ja, ja. Aber die Art der Klage hat sich wirklich geändert und das finde ich fast beunruhigend eigentlich, weil die traditionelle Klage geht ja eigentlich, dass die Jugend respektlos ist, das Alter nicht schätzt, dass sie faul ist, dass sie, oder aber vor allen Dingen aber auch, dass sie sozusagen keine Werte hat, ja, oder dass sie, also sie säuft, sie ist promiskuitiv, sozusagen. Lauter diese Vorwürfe sind eigentlich, die sind zeitlos. Aber heute ist der Vorwurf ja ja fast umgekehrt. Die Jugendlichen sind zu brav. Na, sie gehen gar nicht mehr raus. Ich würde fast sagen, sie feiern nicht mehr. Mhm. Und das ist wirklich was Neues. Und übrigens auch, also dass wir denen eigentlich eher vorwerfen, dass sie zu wenig draufgängerisch, unternehmungslustig und so sind. Und ich finde, es gibt da auch ein super interessantes Parallelphänomen, dass nämlich Jugendliche, so nehme ich sie im Moment wahr, fast geneigt sind. Ich habe neulich mit Schülerinnen und Schülern gesprochen im Rahmen meiner Veranstaltung, wo die gesagt haben, schützt uns endlich vor sowas wie TikTok und so, ja, weil diese sozialen Medien machen uns fertig. Also, dass die Jugend den Schutz fordert und nicht die Erwachsenen, die sagen, wir müssen unsere Kinder vor diesen verderblichen Welten schützen, das scheint mir wirklich was zu passieren.
Das ist eine Beobachtung, die mache ich natürlich auch und da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne vorher einmal nochmal, damit die Menschen, die sich vielleicht jetzt noch nicht so intensiv mit deiner Arbeit beschäftigt haben, so ganz grob zumindest eine Idee davon haben, aus welcher Perspektive du denn eigentlich so auf Gesellschaft schaust, so zwei Begriffe mal in den Raum werfen, zu denen du wahrscheinlich stundenlang referieren könntest. Wir versuchen mal den kurzen Abriss. Ja? Also du hast ja zwei Bücher veröffentlicht, die, würde ich mal sagen, mit am meisten diskutiert wurden und die ja auch ein bisschen in so einem Verhältnis zueinander stehen. Beschleunigung war das erste oder ist das erste, auf das ich zu sprechen kommen möchte, die Veränderung der Zeitstruktur in der Moderne, heißt es im Untertitel. Und dann folgte einige Jahre später das Buch über Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung. Ich weiß nicht, wie möglich dir das ist, das wirklich in so wenigen Strichen zusammenzufassen, aber versuchen wir mal, uns dem irgendwie zu nähern. Wie stehen diese beiden Begriffe der Beschleunigung und der Resonanz, in welchem Verhältnis stehen die eigentlich zueinander?
Naja, ich glaube, natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Also in gewisser Weise das Resonanzbuch fängt eigentlich mit dem Satz an, wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Antwort. Mhm. Das heißt, das Resonanzbuch ist in gewisser Weise eine Antwort auf das Beschleunigungsbuch. Ja. Und in dem Beschleunigungsbuch habe ich schon eine Art von Krisendiagnose versucht. Und beide Bücher hängen da zusammen. Das, was mich interessiert, ist die Art und Weise, wie wir auf das Leben und auf die Welt Bezug nehmen. Und zwar auch zum Beispiel im generationalen Kontext. Aber als Menschen sind wir immer in eine Welt hineingeworfen, könnte man durchaus sagen. Und die Frage ist jetzt, was machen wir da? Ja, also versuchen wir uns zu verteidigen, versuchen wir die Welt zu erobern zum Beispiel oder ihr auszuweichen? Also wie gehen wir mit dem Leben und mit der Welt um? Was für eine Art von Welterfahrung ist das? Übrigens führt mich das nochmal zurück auf, was wir gerade diskutiert haben, nämlich was sich da vielleicht geändert hat. Also meine Wahrnehmung ist eigentlich, dass man beobachten kann, dass heutige ist schon Kinder und aber auch insbesondere auch Jugendliche, dass da zwei Dinge im Rückgang begriffen scheinen, was nicht gut ist. Nämlich einerseits, ich sage es oft englisch sozusagen, das gibt einen Verlust an Lust for Life, an Lebenslust, an die Freude, einfach rauszugehen und Dinge zu machen, sogar wenn es unvernünftig ist. Das hat meiner Ansicht nach immer Jugend gekennzeichnet. Ja, weil wenn man heute mit Jugendlichen diskutiert, dann sagen die einem häufig, ja, aber die Welt ist ja so schrecklich. Also natürlich gibt es die Ökokrise und wir werden sowieso keine Rente mehr leben und so. Und dann denke ich immer, Moment mal, bei uns war es eigentlich auch nicht viel anders. Ja, wir hatten diese Angst. Meine Eltern haben damals auch gesagt, in diese Welt kannst du keine Kinder setzen, wegen der Atomgefahren. Und bessere Berufsaussichten hatten wir überhaupt nicht. Also ich war noch späte Boomer-Generation, ne, da kam auf eine Lehrstelle 70 Bewerber. Heute ist es umgekehrt. Aber ich glaube sozusagen, es gab diesen Sinn, den man eigentlich als Soziologe mit Jugend verbinden würde, dass trotzdem, es mag nicht vernünftig sein, es mag schrecklich sein, aber wir machen jetzt trotzdem Party. Und ich finde, genau das scheint zurückzugehen. Und das Parallel dazu ist Trust in Life. Ja, dass man einfach da auch unvernünftige Sachen macht in der Hoffnung, es wird schon gut gehen. Also meiner Ansicht nach gehörte das zur Jugend, dieses Grundvertrauen. Auch wenn du dich aufgeschürft hast, hast du halt weiter Fußball gespielt, weil eigentlich war es egal, du wolltest halt Fußball spielen. Ne? Und heute beobachte ich das Ding, da muss sofort ein Verband drauf, weil da könnte sich was infizieren oder am besten muss ein Arzt drauf gucken und ich werfe das den Jugendlichen ja gar nicht vor. Im Gegenteil, ich glaube, die leiden darunter. Oder zum Beispiel, wenn man was isst, ja, da hat man es einfach gegessen, ob das jetzt gewaschen war oder nicht, einfach aus Hunger. Ich finde wirklich, es gibt diese Kombination Lust for Life, Trust in Life. Und das scheint beides zurückzugehen. Und da würde ich sagen, das ist nicht zeitlos. Also da haben wir ein Problem. Und in beiden Büchern wollte ich dem eigentlich nachgehen. Und das Beschleunigungsbuch hat erstmal gesagt, eine Grundstruktur unserer Gesellschaft ist eigentlich die Temposteigerung. Ja? Nämlich einerseits in den Veränderungsgeschwindigkeiten. Ja? Die Dinge ändern sich ständig. Was aktuell ist, was Mode ist, was aber auch, was zum Beispiel, wenn man jetzt Medien nimmt, was gerade für Serien geguckt werden. Ja? Da hast du eine derartige Überfülle an Möglichkeiten. Und dann, das führt dann dazu, dass wir auch das Tempo des Lebens zu steigern versuchen. Also mehr Dinge in einer bestimmten bisschen Zeit zu machen. Mache ich, glaube ich, selber auch immer, weil ich dann ganz schnell rede, was nicht gut ist in einem Podcast. Also ich bin dem Beschleunigungsphänomen nachgegangen und habe festgestellt, moderne Gesellschaften sind nicht nur einfach welche, die technische Beschleunigung herbeiziehen, eine Beschleunigung des sozialen Wandels permanent haben und eine Beschleunigung des Lebenstempos, sondern sie müssen das auch. Wir müssen jedes Jahr einen Zahn zulegen, um unsere Struktur zu erhalten. Das liegt nicht in der Natur des Menschen, sondern in der Natur der modernen kapitalistischen Gesellschaft. Und das habe ich dann versucht zu zeigen, das führt zu Problemen in der Lebensführung. Ja, eigentlich macht es uns ein gutes Leben ganz schön schwierig. Und es führt auch zu politischen Problemen, weil Demokratie zeitintensiv ist. Und es führt zu ökologischen Problemen, weil wir den Planeten zu schnell verbrauchen. Also war das Beschleunigungsbuch eigentlich eine Krisendiagnose. Und dann wollte ich in dem Resonanzbuch, habe ich mich gefragt, ja, wie könnte es denn anders sein? Wie könnten wir nicht in diesem Modus der Steigerung, des Wachsens, des Beschleunigens, des Innovierens auf Welt bezogen sein? Und dann ist mir aufgefallen, dass die coolsten Sachen im Leben, und gerade das wissen Kinder und Jugendliche auch, und erst recht, Momente der Resonanz sind, wo du nicht etwas beherrschen oder haben willst, sondern wo dich etwas berührt und verwandelt. Und diese Erfahrung, etwas berührt mich, etwas verändert mich, ich bin in der Lage, darauf zu antworten, also dem entgegenzugehen, das sind die Momente, die wir als Glück erfahren. Und da, wo Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene in Resonanz zum Leben stehen, da geht es ihnen auch gut. Also noch ein Satz dazu, nachdem ich das Beschleunigungsbuch geschrieben hatte, haben Leute zu mir gesagt, ah, du bist also für Langsamkeit. Und dann dachte ich, nee.
Entschleunigung, ja. Ne? Kommt dann immer schnell, oder?
Ja. So ist es. Ja. Ich wurde irgendwie auch von den Medien als Entschleunigungsguru und Entschleunigungspapst bezeichnet. Und ich dachte, nee, wollte ich gar nicht. Und deshalb dachte ich dann, nee, Langsamkeit ist irgendwie nicht die Lösung. Und Beschleunigung ist auch nicht per se das Problem. Also eine schnelle Internetverbindung ist mir auch lieber als eine langsame. Oder ein schneller Notarzt ist mir lieber als einer, der erst nach 3 Tagen kommt. Und deshalb wollte ich sagen, Beschleunigung ist dazu ein Problem, wenn sie zu Entfremdung führt. Also wenn sie bei mir einen Zustand der oder bei uns Menschen, dass wir uns auf nichts mehr wirklich einlassen können, dass wir mit nichts mehr in Beziehung treten, nicht mit dem Ort, an dem wir uns aufhalten, nicht mit den Menschen, mit denen wir umgehen, nicht mit den Dingen, mit denen wir arbeiten. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das Gegenteil von Entfremdung? Und so bin ich auf Resonanz gekommen. Ja. Also ich bin nicht entfremdet, wenn ich mit der Welt in Resonanz bin.
Ja. Ich habe im Vorfeld auf dieses Gespräch mal so ein bisschen recherchiert, wo ich denn auf Dinge stoße, wo ich merke, ah, guck mal, da hat sich der Hartmut auch schon mal mit Kindern auseinandergesetzt, und bin da tatsächlich auf einen Vortrag gestoßen, den hast du 2020 in Flensburg gehalten. Der hatte den Titel Hartmut Rosa für Kinder, Beschleunigung und Resonanz als dystopische und utopische Momente in Michael Endes Momo.
Oh ja.
Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Ich will dich jetzt auch gar nicht in die Verlegenheit bringen.
Ich weiß, dass ich da mal war. Also das ist aber schon ganz interessant. Also ich weiß, die hatten irgendwie eine Uni ein Buch, glaube ich, so eine Serie. Ja. Aber ich meine, Michael Ende ist schon super interessant, weil ich hatte dieses Buch, ich bin gar nicht mal sicher, ob ich es gelesen hatte, bevor ich das Beschleunigungsbuch geschrieben hatte. Ich hatte es jedenfalls nicht mehr im Sinn. Mhm. Aber hinterher haben mir alle möglichen Leute gesagt, das ist eigentlich die soziologische Seite von dem, was Ende geschrieben hat. Und dann habe ich mir das nochmal angesehen, und das ist ja schon faszinierend. Der hatte eigentlich tatsächlich, da ist eigentlich die ganze Theorie drin. Und nicht nur die Beschleunigungskritik oder die Beschleunigungskritik, sagen wir mal, mit den Zeitdieben.
Ja.
Sondern er hatte wirklich auch schon sowas fast wie ein Resonanzkonzept. Ja. Das Mädchen ist lebensfähig sozusagen, ist total resonanzfähig.
Ja, fand ich auch total faszinierend. Also man könnte fast die ketzerische Frage formulieren, ob du dein Konzept quasi auf der Basis eines Kinderbuchs entwickelt hast.
Ich hasse es echt nicht, aber ich finde es auch nicht schlimm. Also ehrlich gesagt, ich finde es nicht schlimm, dass es so ist. Ja. Also manchmal sage ich, ich hasse es, wenn mir Leute Ideen klauen, 20 Jahre bevor ich es überhaupt hatte. Aber ich habe es nicht auf der Basis entwickelt. Also es sei denn, es ist so tief in mein Unterbewusstsein eingesickert, dass ich es nachher nicht mehr wusste. Aber es war faszinierend zu sehen, dass da wirklich ganz, ganz viele Parallelen vorweggenommen ist und ja eigentlich sehr einfach ausgedrückt und sehr, sehr eindrucksvoll.
Ja, nee, das war natürlich auch nicht ganz ernst gemeint. Mich hat in dem Kontext eher die Frage beschäftigt, ob dein Resonanzkonzept, ob du das als einen kindgerechten Stoff bezeichnen würdest. Das ist ja eigentlich wahnsinnig komplex und man kann Stunden drüber referieren, aber eigentlich ist es im Kern auch wiederum so einfach eigentlich, oder?
Ich glaube, dass der Punkt ist dabei, dass diese Art, gerade das ganze Resonanzkonzept ist eigentlich das ist eine Form von soziologischem Denken oder auch philosophischem Denken, was man phänomenologisch beschreiben würde. Und was wir Phänomenologen machen, ist eigentlich Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen, die jeder kennt. Aber gerade weil sie jeder kennt, haben wir keine Sprache dafür. Also wenn ich, egal wem ich das Resonanzkonzept erzähle, sagen die Leute, ja genau, das ist meine Erfahrung. Ja. Ich hatte nur die Worte nicht, weil es halt eigentlich so eng an uns ist. Und natürlich kennen Kinder das. Also ich glaube sogar, das habe ich auch, also es gibt in dem Resonanzbuch ist eine längere Abhandlung oder längerer Teil darüber, der sagt, dass Kinder Kinder per se Resonanzwesen sind. Ja, genau. Also ich glaube, das ist die allererste Form des in der Weltsans ist eigentlich ist eine Resonanzbeziehung. Ich habe darüber spekuliert, ob wir das vielleicht sogar schon als Embryonen sind, weil wir natürlich in ganz enger Resonanz mit dem Mutterleib in der Regel stehen, also mit dem Blutkreislauf, der um uns herum geht, mit dem wir aber auch verbunden sind, die Geräusche, die wir da hören. Aber egal, darüber wissen wir nicht so viel, wie wir das erfahren. Aber wenn wir geboren werden, sozusagen das Neugeborene bedarf der Resonanzerfahrung, des Berührtwerdens erstmal natürlich taktil zum Beispiel, des Gehaltenwerdens. Aber dann ganz schnell geht es über die Augen. Wenn die Kinder ganz, ganz klein, bevor sie Sprache- oder Vernunftwesen sind, nehmen sie über die Augen wahr, da sind zwei andere Augen, der signifikante andere, wie wir das nennen, meistens die Mutter. Die machen was, dadurch entsteht überhaupt erst der Sinn, dass ich auch selber ein Subjekt bin. George Herbert Mead hat es gut beschrieben. Also Kinder sind durch und durch Resonanzwesen, die dann auch die Stimme entdecken als ein Instrument des Hörens und Antwortens. Kinder verstehen das sehr, sehr gut. Und Kinder sind ganz offen, die treten eben auch mit Dingen in Resonanz, mit dem Auto, mit allem Möglichen.
Ja, es gibt ja in der kulturellen Bildung auch den Begriff der ästhetischen Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest. Sind die artverwandt, diese Begriffe? Oder das, was damit gemeint ist zumindest, der Resonanzbegriff, so wie du ihn meinst, und der Begriff der ästhetischen Erfahrung, wie er in der kulturellen Bildung verwendet wird?
Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall eine große Nähe. Das scheint mir offensichtlich zu sein. Also ästhetische Erfahrungen können Resonanzerfahrungen sein. Ich glaube, sie müssen nicht in jedem Fall sein, weil für mich in Resonanz dieses Moment auch des wirklich persönlich berührt und transformiert werdens ganz wichtig ist. Das kann eine Folge sozusagen ästhetischer Erfahrung sein. Ist vielleicht nicht notwendig da angelegt, aber vor allen Dingen scheint mir oder behaupte ich, dass das Resonanz geschehen und damit auch der Begriff über den Bereich der Ästhetik hinausgeht in andere Formen der Beziehungen, also der menschlichen Begegnung zum Beispiel. Also Empathie ist natürlich auch ein sehr eng verwandter Begriff, mit jemandem mitzufühlen, wobei mir immer wichtig ist, dass Resonanz nicht einfach das Mitfühlen heißt, sondern das auch des darauf Antwortens, ne, was auch nochmal in der ästhetischen Erfahrung, da kommt es ein bisschen drauf an, wie man das da genau versteht. Also von etwas anderem berührt werden, mit etwas in Kontakt treten, was anders ist, das ist in der ästhetischen Erfahrung auch so. Und darauf antworten und sich zu transformieren, das ist ja die Grundidee von Resonanz. Und da glaube ich, dass die eben, wie gesagt, zum Beispiel im sozialen Begegnen, im Zwischenmenschlichen auch eine große Rolle spielt, was man nicht ganz leicht unter ästhetischer Erfahrung kriegt. Mhm. Also spannend wird es bei Naturerfahrungen, ne, wo man sagen kann, die so wie ich Naturresonanz beschreibe, hat es selber einen Moment von ästhetischer Erfahrung. Das ist da, glaube ich, auch so.
Ja, witzig, bin ich nämlich auch heute noch bei einem Podcast, den ich gehört habe, um mich ein bisschen aufs Thema einzuschwingen, hat auch jemand das auf der Wiese liegen und in den Himmel schauen und aus Wolken Bilder imaginieren oder so als ästhetische Erfahrung bezeichnen. Mhm. So weit könnte man es ja auch treiben durchaus.
Oder? Ja, aber nur würde ich sagen, und das ist noch nicht per se eine Resonanzerfahrung. Also bei mir ist Resonanzerfahrung oder in meinem Konzept ist mit der Erfahrung verknüpft, dass da draußen eigentlich eine Wertquelle ist. Und das klingt, ich meine, das ist nicht moralisch, sondern in der Art der Erfahrung. Also ich trete mit etwas in Kontakt und das kann jetzt zum Beispiel, also für manche Menschen ist es der Wald, wenn sie im Wald sind oder so. Für andere ist es vielleicht die Berge oder es kann das Meer sein oder so. Sie haben da die Erfahrung, dass da eine Kraft wirkt, der das fast sowas wie ein Lebewesen ist, so eine Art von Agency. Die mit mir in Verbindung tritt. Und das ist nochmal anders, als wenn ich schöne Wolkenbilder hinein imaginiere.
Ja, okay, ja gut. Das hilft, um diese Begriffe nochmal so ein bisschen trennscharf voneinander zu trennen. Ja, genau. Du hast jetzt einige Begriffe schon nochmal genannt, die man so als Merkmale quasi dieses Resonanzbegriffs ja auch bezeichnen könnte. Ne? Also du hast das aufgesplittet auch in dem Buch in so vier verschiedene Definitionsbereiche, sage ich mal. Das Moment der Berührung, ne, hast du eben schon kurz von gesprochen, das Moment der Selbstwirksamkeit, also wo es dann auch um das aktive Antworten gegebenenfalls geht, das Moment der Anverwandlung, also Transformation, hast du gerade auch schon von gesprochen, wovon wir aber noch nicht gesprochen haben und auf den Begriff will ich nochmal kommen, ist das Moment der Unverfügbarkeit. Ja. Was meinst du denn damit eigentlich?
Ich meine damit, dass man, also eigentlich meine ich zweierlei, dass man Resonanzmomente nicht herstellen kann. Also wir versuchen das immer, übrigens die ganze Kultur legt es darauf an, ist auch natürlich im Bereich von Kinder- und Jugendmedien wahrscheinlich interessant. Man versucht eigentlich, würde ich sagen, Resonanz zu kommodifizieren, ja, sie geradezu warenförmig zu verkaufen in irgendeiner Form, also eine Episode oder sonst etwas, wo man sagt, ja, damit müssten Menschen doch Resonanzerfahrungen machen können. Ja, und jetzt kommt doppelte Unverfügbarkeit. Das eine ist, ich kann mir dann zwar das Buch kaufen oder den Film runterladen oder was immer das ist, aber ob ich damit in eine Resonanz trete, ist nicht verfügbar eigentlich. Aber ich kann irgendwie die beste Musik oder das beste Buch oder den beste Film kaufen nach irgendwelchen Kriterien und es passiert gar nichts bei mir. Ich finde es langweilig. Und es kann aber auch sein, dass ich schlecht drauf bin, ja, weil ich gerade sowieso Stress habe oder Bauchweh zum Beispiel oder Angst vor der Prüfung morgen oder egal was, dann gehe ich nicht in Resonanz. Aber der zweite Moment der Unverfügbarkeit meine ich, dass wenn da sich Resonanz ereignet, erstens niemand vorhersagen kann, an welcher Stelle zum Beispiel, wenn es ein Film ist. Mhm. Vielleicht gibt es solche, wo es wahrscheinlicher ist, aber nicht unbedingt. Und schon gar nicht, was es dann in mir auslöst. Ja, also weil du hast gerade gesagt, das dritte Moment ist eine Verwandlung, eine wirkliche Resonanz. Wenn du wirklich eine Resonanzerfahrung machst, dann wirst du hinterher sagen, und danach war ich irgendwie ein anderer Mensch. Das ist jetzt ganz überzogen, aber da war ich irgendwie verwandelt. Ja, ich war wenigstens anders drauf. Und ich glaube, du kannst nicht vorhersehen, wenn sowas eintritt, wie man da anders drauf ist. Aber ich habe ehrlich gesagt, das ist ganz witzig, weil wir es ja von Kindern und Jugendlichen haben. Ich habe dieses Resonanzbuch, das Unverfügbarkeitsbuch ist ein kleines Buch. Und als ich es geschrieben hatte, hatte ich große Zweifel, ob ich das so machen kann und habe es dann einfach gemacht. Ich habe nämlich mit Schneefall angefangen. Mhm. Ich habe da beschrieben, was das für ein Gefühl ist, gerade als Kind, ja, wenn es plötzlich anfängt zu schneien. Ne? Und da siehst du, was mit Unverfügbarkeit gemeint ist sozusagen, weil du kannst es halt nicht herstellen. Ja, plötzlich schneit es. Es ist wirklich ein Geschehen, das eigentlich fast hereinbricht. Es ist vielleicht auch wie ein Geschenk. Und der Punkt ist jetzt, du kannst dieses Schnees nicht verfügbar machen. Ich wollte das als Kind immer. Ja. Ich dachte, den nehme ich mit ins Haus, aber das Problem ist, dann zerfließt er. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, Gefriertruhe vielleicht. Ja. Dann hört er auf, Schnee zu sein. Es wird Eis da drin. Ja. Und natürlich versuchen wir es, wir versuchen es übrigens verfügbar zu machen mit Schneekanonen zum Beispiel. Und du stellst fest, es ist aber nicht das Gleiche. Ja. Also wenn es plötzlich anfängt zu schneien, gerade wenn du Kind bist. Kinder sind völlig wild auf Schnee. Ja, gerade weil er unverfügbar ist, weil die Mama oder der Papa das nicht kaufen können. Ja. Und plötzlich schneit es und dann verwandelt sich wirklich die Welt und auch seine eigene Stimmung verwandelt sich. Und ich glaube, das gehört zur Resonanz dazu. Es ist ein Geschehen, was du nicht einfach herstellen, haben, kaufen kannst.
Aber wie so ein magischer Moment letztendlich, wenn es dann passiert,
ja, könnte das man schon sagen. Sagen, oder? Und guck, das würde ich unbedingt sagen, es ist fast wie ein magischer Moment und es kann sich eben ereignen in verschiedenen Zusammenhängen und deshalb gehen wir in ein Konzert, deshalb schauen wir auch Episoden eigentlich, ja, oder so. Aber ich finde, das Beispiel, auf dem ich immer wieder rumhacke, sind Kreuzfahrten mit Polarlichtgarantie. Die gibt es wirklich. Das heißt, du kannst den Anbieter verklagen, wenn du kein Polarlicht gesehen hast. Und die Idee dahinter ist doch natürlich, dass du einen magischen Moment haben wirst mit dem Polarlicht. Und dann siehst du, was Unverfügbarkeit bedeutet, weil du kannst das Polarlicht kaufen, aber nicht diese transformative Erfahrung.
Mhm. Ja, wenn wir den Begriff jetzt wirklich mal so stehen lassen und sagen, okay, Resonanzerfahrungen oder Situationen sind per se unverfügbar, dann stellt sich mir im nächsten Schritt quasi die Frage, kann man denn sowas wie Gelingens- oder auch Misslingens-Situationen herstellen? Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Resonanz entsteht. Würdest du sagen, dass das funktioniert?
Ja, das würde ich unbedingt sagen, weil sonst wäre es natürlich irgendwie witzlos, weil man dann ja gar nichts machen könnte. Und ich glaube, man sieht es am besten, und so hängen übrigens die beiden Bücher, von denen wir gesprochen haben, auch zusammen, dass man Misslingsbedingungen ganz gut formulieren kann. Also damit kann man sehr gut anfangen, dass man nämlich fragt, was macht es denn unwahrscheinlich, dass man in Resonanz tritt? Und dann stellst du ganz schnell fest, dass Zeitdruck eigentlich der effektivste Resonanzkiller ist. Mhm. Weil nämlich das Beispiel, das mir da immer in den Sinn kommt, ist, wenn du fliegen willst und du musst auf einen Flughafen, um das Flugzeug zu erwischen und du bist knapp in der Zeit, ist ganz klar, du darfst mit nichts und niemandem in Resonanz treten. Ja, vielleicht hörst du da eine Musik, die schönste ist, die du je in deinem Leben gehört hast. Du musst dich taub machen. Das ist so ähnlich wie bei Odysseus und den Sirenen eigentlich. Du darfst jetzt da nicht stehen bleiben oder du magst eine Person begegnen, die du dich vielleicht sogar verlieben würdest. Du darfst da nicht stehen bleiben. Also man muss richtig resonanztaub werden und das beschleunigt. Das Beschleunigungsbuch hat im Prinzip gesagt, wir sind immer auf dem Weg zum Flughafen. Die To-Do-Liste ist immer endlos lang und ich muss noch das machen und noch jenes tun. Also Zeitdruck ist ein Resonanzkiller. Aber es ist nicht der einzige. Der zweite ist Angst. Und übrigens auch Wettbewerbssituationen. Aber gerade Angst, wenn du nie weißt, also das Problem bei Resonanz ist oder das Faktum ist, du machst dich auf und damit verwundbar. Du lässt dich auf ein anderes ein, das du nicht kontrollieren kannst. Das andere ist unverfügbar. Das heißt, du bist eigentlich doppelt verwundbar. Nämlich erstens, du bist einem anderen ausgeliefert, dem gegenüber du dich geöffnet hast. Das muss nicht ein Mensch sein. Das kann eben auch eine Sache sein, die mit dir in Resonanz tritt. Und das verwandelt dich in eine Weise, die du nicht vorhersehen kannst. Das heißt, es muss eine Situation sein, in der relativ großes Vertrauen herrscht, übrigens auch in dich selber, dass du antwortfähig sein wirst, dass du damit umgehen können wirst, obwohl du nicht genau weißt, wo es dich hinträgt. Also alles, was diese Art von Grundvertrauen in die Welt untergräbt, und das ist Angst insbesondere, das ist übrigens auch das Untergraben von Selbstwirksamkeits- Vertrauen oder Erwartung. Ne? Wenn ich nämlich irgendwie glaube, ich kann das sowieso nicht, ja? Oder ich kann nicht antworten, wenn ich mich mal für einen Moment öffne, dann wird es keine Resonanz geben. Also man, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, wahrscheinlich auch zeitliche Gründe, haben wir schon gesagt, aber auch soziale Gründe, also zum Beispiel Wettbewerbsdruck, Angst, vielleicht sogar physische Gründe dafür, dass man in Resonanz treten kann oder auch nicht.
Naja, oder vielleicht, und damit kommen wir jetzt quasi zum Kern des Themas, über das ich mit dir heute sprechen will, wenn wir über Medienerfahrungen von Kindern sprechen. Also ich sag mal so viel nehme ich schon mal vorweg. Meine Grundthese, die ich gerne in den Raum stellen würde, ist die, dass auch über Medienresonanzerfahrungen herstellbar sind. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber ehrlicherweise muss ich gestehen, im ersten Schritt habe ich für mich so gedacht, du hast eben von Resonanzkillern gesprochen. Mhm. Und ich würde Medien, speziell wenn es jetzt um Medienangebote, die Kinder und Jugendliche nutzen, geht, schon auch als Resonanzkiller bezeichnen. Also um das vielleicht nochmal den Gedanken so ein bisschen herzuleiten. Ja, du sprichst ja ganz häufig von so einem Aggressionsverhältnis, in dem wir als Menschen häufig zur Welt stehen. Ne? Ein anthropologisch im Menschen angelegtes Weltverhältnis, habe ich an irgendeiner Stelle bei dir mal gelesen. Und wenn man jetzt so auf Medien, insbesondere digitale oder soziale Medien schaut und die Art und Weise, wie die von gerade jungen Menschen genutzt werden, dann stößt man ja sowohl im eigenen Erleben als auch in der öffentlichen Diskussion darüber auf sehr viel kritische Punkte. Ja, also Bildschirmmedien wirken sich negativ auf das Konzentrationsvermögen von Kindern und Jugendlichen aus, das Sozialverhalten wird gestört. Es gibt psychische Störungen, Suchtverhalten, solche Geschichten kommen damit ins Spiel. Phänomene wie Cybermobbing, Cybergrooming, sehr, sehr viele Themen, wo ich mal sagen würde, die begünstigen eher dieses Aggressionsverhältnis vielleicht, die zumindest von Medien ausgelöst sind. Und wenn man sich jetzt nochmal anschaut, welche Folgen das dann hat, auch so im gesellschaftspolitischen Diskurs, dann stellen wir auf einmal so Sachen fest wie, ich habe da neulich in diesem Podcast mit Sebastian Gutknecht drüber diskutiert, das ist der Direktor von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, mit dem habe ich über dieses geplante Social-Media-Verbot in Australien gesprochen, ja. Das wirst du auch mitgekriegt haben wahrscheinlich. Ne? Smartphone-Verbot an Schulen wird ganz viel inzwischen diskutiert, diese Bildschirmmedien aus diesen Schulen wieder rauszuholen. Und neulich habe ich nochmal einen Leitartikel in The Atlantic gelesen, da wurde vom Anti-Social Century gesprochen, auch mit Blick auf die Medienerfahrung, die wir halt als Menschen so machen. Also lange Herleitung, die Frage, die für mich am Ende steht, würdest du sagen, erstmal so ganz grundsätzlich, Medien sind mehr Resonanzkiller, als dass sie Resonanz herstellen würden?
Also diese Debatte ist natürlich aufgeladen und du triffst meistens Leute, die entweder das eine oder das andere vertreten. Also die einen sagen dir irgendwie, das sind Resonanzkiller und sind gefährlich und ich weiß nicht was alles, sowieso der Untergang des Abendlandes, und die anderen vertreten halt die andere Meinung und sagen, nein, über Medien kann man doch auch jede Art von Resonanz herstellen und so. Mhm. Und man muss vorsichtig sein, aus so Gründen, wie wir es vorher auch schon angesprochen haben, weil zum Beispiel übers Fernsehen hat man das auch gesagt und wie du wahrscheinlich auch weißt oder ganz sicher auch weißt, über Romane hat man das gesagt. Mhm. Ja. Wenn du dir die historische Debatte anguckst, da waren sich eigentlich alle, die geschrieben haben, einig, dass Romane irgendwie die Gehirne verderben, die Jugend verweichlichen. Du hattest ganz vieles an diesen Sachen da selber. Deshalb will ich als Soziologe auch erstmal vorsichtig sein und eigentlich möglichst genau beschreiben, was für eine Erfahrung ist es denn. Ja, wobei man natürlich eigentlich auch die eigene Erfahrung, ich vertrete diese These ganz stark, als Phänomenologe sozusagen kannst du auch mal bei der eigenen Erfahrung anfangen. Was genau ist es? Ja, wie interagiere ich eigentlich mit dem Bildschirm? Ja, was für eine Art von Weltbeziehung entsteht dort? Und aber natürlich kann man auch mit Jugendlichen und sollte man mit denen reden und deren Erfahrung ernst nehmen. Und deshalb würde ich sagen, für mich der stärkste Anhaltspunkt ist eigentlich nicht, was irgendwelche Pädagogen oder sonst jemand sagt, was es angeblich tut. Zum Beispiel weil diese ganzen Geschichten über Heavy Metal, da habe ich ein Buch geschrieben, weil ich Heavy Metal Fan war. Da gab es ja auch eine große Debatte, ist jugendgefährdet, erzeugt Suizidalneigungen und Gewalt und was weiß ich was. Die haben das auch versucht zu beweisen. In Amerika gab es große Parental Guidance, gab sogar Gerichtsverfahren gegen Judas Priest, gegen Def Leppard und so, weil angeblich sich Leute mit deren Musik umgebracht haben. Heute kann man ziemlich gut zeigen, eigentlich gibt eine Untersuchung von Nico Rose an 6000 Heavy-Metal-Fans, von denen 40% behaupten, Heavy-Metal habe schon einmal ihr Leben gerettet. Ist wirklich erstaunlich. Also was ich sagen will nur ist, lass uns vorsichtig sein. Ja, ne? So, aber trotzdem habe ich den Eindruck, was wirklich interessant ist, und das ist anders als zum Beispiel damals bei Heavy-Metal, dass viele Jugendliche das selber sagen, wenn sie ihre Erfahrung beschreiben. Also zum Beispiel, dass sie sehr häufig ist zum Beispiel diese Situation, dass sie eigentlich lernen wollten oder sollten und dann stattdessen TikTok-Videos gucken oder so. Und dann sagen sie irgendwie selber, die sagen dann selber, ich habe den ganzen Tag TikTok-Videos geguckt und nichts Schönes gemacht oder nichts Gutes gemacht. Das heißt, die nehmen das meistens auch nicht. Also eigentlich würde ich sagen, die Erfahrung ist häufig eine Entfremdungserfahrung. Gerade und auch einschließlich auch der sozialen Medien, also wo die, was weiß ich, WhatsApp-Gruppen oder so etwas. Mhm. Instagram, Snapchat gibt ja endlos viele. Und da glaube ich, die Erfahrung ist selber so eine. Und ich bin tatsächlich deshalb auch skeptisch, weil ich kenne das auch bei mir selber. Es sind tatsächlich die Momente, wo ich etwas, also wenn das passiert mir manchmal, dann gucke ich Katzenvideo oder sonst was bei YouTube. Es ist halt nicht wirklich eine Befriedigung. Es ist irgendwie eine Art von Ersatzhandlung. Und ich glaube, genau diese Wahrnehmung haben ganz viele der Jugendlichen auch. Und meine Frage ist jetzt, woran liegt es? Ist es der Bildschirm per se? Oder was ist es eigentlich? Ja, ist es der Inhalt? Da bin ich nicht so sicher. Also ich finde diese Frage groß spannend, also sehr spannend. Ja. Ist es anders beim Buchlesen? Wie gesagt, früher waren die da auch kritisch. Ja. Und meine These ist eigentlich, wenn ich ein Buch lese, habe ich eine andere Selbstwirksamkeitserfahrung, weil ich muss diesen Raum, von dem ich da lese, ja, ich muss diese Welt erzeugen. Das heißt, nicht, weil ich eine Leistung vollbringe, sondern automatisch bin ich selbstwirksam. Ja. Ich bin beteiligt, ich konstruiere diese Welt. Wenn ich sie als Film sehe, ist sie mir vorgegeben, da rezipiere ich sie eigentlich erstmal nur. Aber mein Haupteinwand eigentlich gerade gegen die Bildschirme eigentlich, ich bestehe insbesondere auf gewissen Kriegsfuß mit dem Bildschirm, ist, ja, dass alles, was ich tue, in der gleichen physischen Haltung ist. Also wenn ein Freiburger Journalist, glaube ich, hat das mal Kultur des gesenkten Blicks genannt. Ja. Egal, ob ich gerade mich mit jemandem unterhalte, ob ich eine Info aus dem Internet brauche, ob ich ein YouTube-Video gucke, ob ich ein Computerspiel spiele, also ob ich spiele, ob ich arbeite, ob ich interagiere. Es ist eigentlich immer das gleiche Weltverhältnis. Ich habe ein kaltes Viereck in der Hand, wenn es das Smartphone ist. Ich schaue auf eine konturlose Oberfläche ganz glatt. Der Daumen streicht über diese konturlose Oberfläche, egal ob ich gerade mit meiner Freundin rede oder irgendwie, ich weiß nicht, mit meinem Todfeind oder so. Und diese Art von, meine These lautet, dass wenn das zum Monokanal zur Welt wird, wenn eigentlich meine Verbindung mit der Welt, meine Schnur, mein Resonanzdraht, alles über dieses Viereck geht, ja, mit der immer gleichen Körperhaltung, mit der immer gleichen rezeptiven, eigentlich ist es eine symboldeutende Haltung, da scheint mir eine Verarmung oder Verkümmerung drin zu liegen, die ein Problem sein könnte oder ich glaube, die ein Problem ist für Kinder und Jugendliche und übrigens auch für uns Erwachsene.
Ja. Die Medienpädagogen, ich bin selbst einer von denen, muss man sagen, die kommen dann sehr
dann
schnell...
Dann weißt du es besser.
Naja, das würde ich weiß Gott nicht behaupten. Aber wir versuchen uns ja auch dieser Problematik irgendwie zu nähern und damit umzugehen. Und der Begriff, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, der ist ja in aller Munde, der dann immer aufkommt, ist die Vermittlung von Medienkompetenz.
Ja, das hatte ich ja
genau, also ich weiß, dass der Kompetenzbegriff so ein bisschen, wie soll ich sagen, Widerspruch steht zum Resonanzbegriff. Ne? Wie würdest du denn die ins Verhältnis setzen?
Naja, also nee, ich will nicht sagen, das ist nicht grundsätzlich Quatsch. Aber nochmal zu der Medienkompetenz. Ich meine, vieles von dem, was dort gelehrt wird, scheint mir einfach an der Sache vorbeizugehen, weil da wird halt irgendwie gelehrt, dass ich mich nicht anbaggern lasse oder so, Cybergrooming oder dieses Zeug und dass ich lerne, seriöse von unseriösen Quellen zu unterscheiden und so, und meiner Ansicht nach geht es meilenweit an dem Problem vorbei. Also nicht an dem Problem, das ist wichtig. Nein, ich will das wirklich nicht in Abrede stellen und wir müssen auch gar nicht also sozusagen da aber ich meine, ich glaube, dass das alles wichtig ist. Aber bei der Frage, was macht das über Medien mit der Welt vermittelt sein, mit uns Menschen. Ja, da komme ich nicht ran, wenn ich seriöse von unseriöse Quellen unterscheide. Ja, also, weil ich meine ja wirklich, welche Art von Welterfahrung. Ich habe mir auch schon oft überlegt, also natürlich ist eine spannende Frage, wie fühle ich mich hinterher? Eigentlich würde ich sagen zur Medienkompetenz, aber da können wir uns vielleicht auch drauf einigen. Müsste meiner Ansicht nach die Frage gehören, wie geht's mir danach? Ja, wenn ich 2 Stunden Computer spiele und wenn 2 Stunden Fußball spiele. Ich finde wirklich, Jugendliche müssen genau diese Erfahrung machen oder auch Musik mache oder so. Ja. Und da will ich jetzt nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, das wäre ja auch blöd. Ja. Mhm. Aber es ist halt schon so, dass wenn du Fußball gespielt hast, das anders ist, als wenn du Computer gespielt hast. Ja. Zumindest wegen der leiblichen Dimension, was ja auch jeder weiß. Aber das führt dann immer dazu, dass man sagt, du musst dich auch mal bewegen. Und dann haben Kinder und Jugendliche das Gefühl, eigentlich würde ich jetzt lieber weiter Brawl Stars spielen. Ich habe übrigens ein Patenkind von wegen mediale Kompetenz. Ein 12-Jähriger, ja, mit dem ich jetzt über Brawl Stars spiele, was ganz cool ist, weil man das halt über das Internet vermittelt machen kann oder so. Und ich verstehe schon, dass das auch einen Reiz hat. Ja, aber es ist halt doch was anderes, als wenn du physisch arbeitest. Also mir geht es um diese Erfahrungsdimension. Was macht das für mein in der Welt sein? Und deshalb glaube ich, man musste mindestens den Medienkompetenzbegriff dann ausdehnen. Grundsätzlich glaube ich, dass Kompetenzen halt sehr, sehr stark auf verfügbar machen und beherrschen ausgerichtet sind. Ja, ich habe eine bestimmte Kompetenz, bedeutet, ich habe etwas verfügbar, ja, eine Fähigkeit zum Beispiel. Und Resonanz bedeutet nicht, dass ich etwas habe oder kann oder so, sondern dass ich mit etwas in eine transformative Beziehung trete. Und vielleicht war es aber auch ein unnötiger Streit, weil ich tatsächlich am Anfang bei dieser Resonanzpädagogik halt gesagt habe, es geht gerade nicht um Kompetenz, sondern um Resonanz. Aber wenn es gut läuft, würde ich sagen, befördern die sich wechselseitig. allseitig. Also ich glaube, sobald ich mit der Sache in Resonanz trete, zum Beispiel als, bei mir fing das schon als Kind an, ich habe mich für die Sterne interessiert eigentlich. Ich komme aus dem Hochschwarzwald, ja, und wenn du da nachts hochguckst, siehst du sogar die Milchstraße, und ich wollte einfach wissen, was sehe ich denn da, ja, und warum leuchtet das und so ein Zeug. Und dann fängst du an, dir Kompetenz zu erwerben, ja, in aller Hinsicht. Ich habe dann ein kleines Fernrohr geschenkt gekriegt, mit dem ich gar nichts sehen konnte, und habe angefangen zu lesen und habe die Leute gelöchert, ja, und wie weit ist es denn weg und wie lange müsste ich denn da reisen, und meiner Ansicht nach kommt die Kompetenz da, wo Resonanz entsteht. Und das ist auch bei Musikinstrument oder so. In dem Moment, wo du mit einem Musikinstrument in Resonanz trittst, willst du besser werden. Du willst auch das noch spielen können und so. Also meine Hoffnung ist sozusagen, dass die Kompetenzentwicklung eine Folge einer Resonanzbeziehung ist und nicht unbedingt umgekehrt. Aber dann habe ich erkannt, was auch wirklich stimmt, manchmal geht es auch umgekehrt. Ja, jemand bringt dir was bei, zum Beispiel Klavier spielen, und erst 3 Jahre später, nachdem du dich da abgequält hast, fängt es an, zu dir zu sprechen und wirklich eine Resonanz herzustellen.
Ja, ich muss da mal gerade so eine Art Zwischenfrage einschieben. Klar. Wir haben gerade schon festgestellt, wir sind beide Musiker. Ja. Vor dem Hintergrund hat mich ganz persönlich auch nochmal so interessiert, dieser Resonanzbegriff kommt ja eigentlich aus der Physik so und beschreibt ja auch ein akustisches Phänomen im Grunde genommen. Würdest du Musik vor dem Hintergrund so als kultureller Praxis irgendwie ein ganz besonderes Resonanzpotenzial eigentlich zuschreiben, oder ist das eher so ein begrifflicher Zufall?
Nee, ich glaube, dass es kein begrifflicher Zufall ist. Das scheint mir offensichtlich zu sein, und das war mir gar nicht so klar. Auch das war mir nicht so klar, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich tatsächlich sozusagen das Wesentliche von der, insbesondere halt weg vom Visuellen auf das Akustische verschiebe, also wie du es gerade gesagt hast. Weil eine akustische Weise des In-der-Welt-Seins ist eine andere Form der Präsenz und des Verbundenseins als das Visuelle. Das Visuelle ist eigentlich immer schon ein Distanzierendes. Ich nehme etwas da drüben an der Wand wahr, da ist es mir schon immer gegenüber. Den Ton nehme ich aber fast eher in mir als außer mir wahr. Also das Klingende ist eigentlich immer schon ein Dazwischen, ne? Genau genommen, wenn du Musik hörst, Sloterdijk hat mal einen schönen Artikel geschrieben, wo sind wir, wenn wir Musik hören, hieß der. Und ich fand, die Frage war wirklich interessant, ist die Musik eigentlich draußen oder ist sie drinnen? Und da stellst du fest, es ist genau dieses Dazwischen, es ist eine bestimmte Form des Weltverhältnisses, das auch dieses Schwebende, das Dynamische enthält, was das Visuelle eben nicht hat. Das kann ich stillstellen, das Bild kann ich festhalten, die Musik kann ich in dieser Form eigentlich nicht festhalten. Also ich kann sie im Medium bannen, aber ich muss sie dann dynamisch abhören. Und ich glaube, das ist kein Zufall, diese Resonanzverhältnis ist als akustisches ein dynamisches eines, das diese Distanz von mir zur Welt zu einem wesentlichen Teil auch aufhebt. Deshalb glaube ich, das spielt eine ganz große Rolle, und Musik ist natürlich die Paradeform dafür auch tatsächlich in meinem eigenen Erleben.
Ich habe eben schon mal gesagt, wir sind das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum. Ja. Also das Visuelle liegt bei uns, wenn man so will, in der DNA unserer Arbeit. Ach,
so stimmt natürlich,
ja. Aber der Medienbegriff, ich meine den schon bewusst etwas vielfältiger. Und du verstehst ihn ja auch gerade sehr vielfältig. Ja. Wir haben über Bücher gesprochen, schon über Musik und über Computerspiele und eben auch über das Kino, Fernsehen. Das ist ein sehr breit gefächerter Begriff. Ich merke aber jetzt schon nach dem, worüber wir bis hierher gesprochen haben, ich habe es wahrscheinlich gar nicht so leicht mit meiner These, die ich jetzt nochmal in den Raum stellen würde, wenn ich sage, über Medien lassen sich möglicherweise auch Resonanz erfahren. Erfahrungen oder Momente erzeugen. Ich versuche mal mit dieser Frage einzuleiten, und wir differenzieren das gleich noch mal ein bisschen weiter aus. Also wie müssten denn Medienangebote spezifisch für Kinder eigentlich beschaffen sein, wo wir doch gerade Kinder auch als so resonanzfähig verstehen, damit sie tatsächlich Resonanzbeziehungen, sagen wir zumindest, begünstigen?
Also ich glaube, dass, also Unverfügbarkeit heißt erstmal übrigens, man kann es nicht einfach herstellen, ja, aber du hast ja auch begünstigen gesagt.
Ja.
Es heißt aber übrigens auch, man kann es nie ausschließen. Ja, ja, also Menschen treten mit Dingen in Resonanz, wo man es nicht vermuten würde, und Kinder sowieso. Aber ich habe diese Vermutung, vielleicht ist das eine Art von romantischem Artefakt, dass du mir zertrümmern wirst. Aber ich bin wirklich eigentlich, würde fast sagen, zutiefst davon überzeugt, dass da, wo dem Macher eines Kunstprodukts, ja, wo er oder sie selber Resonanz erfährt, also das würde eigentlich heißen, zum Beispiel, ich mache einen Film, sage ich jetzt mal, ein Buch oder ein Film, ist mir eigentlich egal. Natürlich können Filme Resonanz auslösen, das ist überhaupt keine Frage. Übrigens ist es da allerdings auch ganz häufig die Musik. Ja. Also das fand ich übrigens ganz interessant. Ja. Bei der Beschleunigung habe ich das festgestellt, oder bin ich auf das Phänomen gestoßen, dass ich natürlich einen Film, wenn der Untertitel hat, was ja heute viele auch machen, auch zum Beispiel, weil er fremdsprachig ist, aber ich glaube, gerade Jugendliche heute gucken manchmal die Filme sowieso mit Untertitel. Ist mir ganz unklar, weil ich ja ehrlich gesagt immer finde, dann sehe ich das gar nicht richtig. Also eigentlich würde ich, also wenn ich das lese, habe ich immer das Gefühl, bin ich nicht wirklich resonanzoffen auch für die Landschaft und für alles, was da eine Rolle spielt. Ja. Resonanz ist ganz viel auch mit dem Hintergrund, mit dem, was ich nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit habe. Aber egal, ich kann, wenn ich einen Film mit Untertitel gucke, den auf anderthalb mit dem Tempo anderthalbfache Geschwindigkeit angucken oder vielleicht sogar zweifache Geschwindigkeit und verstehe die Handlung völlig. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich dann damit in Resonanz trete. Ja, dieses Moment des Berührtseins, was übrigens Tränen sind, schon ein guter Ausdruck dafür. Ja. Und Kinder können auch weinen bei Nemo oder bei sonst was. Ja. Das geht nicht bei doppeltem Tempo. Und ich glaube eben, da spielt natürlich, das weiß man ja auch, die Musik eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, selbst im Film ist es ganz häufig die Akustik, die eigentlich die Resonanzdimension reinbringt. Schalt mal den Ton aus bei einem Film. Es ist echt, echt schwer, damit in Resonanz zu treten. Und dann habe ich gedacht, es gibt aber doch gute Filme, auch eindrucksvolle Filme ohne Filmmusik. Aber ehrlich gesagt, du hast dann keine Musik, aber du hast trotzdem das einsame Bellen eines Hundes oder die Kirchenglocke oder so. Deshalb bin ich, da würde ich gerne mal mehr drüber wissen. Ich finde, rein visuell ist es echt schwer, wenn du den Ton abstellst. Ich meine, früher im Kino haben sie dazu Klavier gespielt, als sie noch Stummfilme hatten oder so. Also gut, kurz und gut, ich glaube, selbst in diesem Medium ist es ganz häufig die Akustik. Aber was ich sagen wollte, ist, wenn der oder diejenigen, die, ich glaube wirklich, das ist so wichtig, die dieses Ding herstellen, sage ich jetzt mal, einen Film machen, wenn die selber diese Resonanz spüren, wenn es ihnen selber was bedeutet, das geht sie was an, das überträgt sich. Wenn du es aber nur machst, sozusagen, weil du technisch, also ich behaupte sozusagen, wenn du es einfach nur technisch herstellst, das kann man ja schon, also gerade Hollywood-Filme oder so, die wissen schon, wie du ein Happy End inszenieren musst oder so. Ja. Übrigens, das kann man natürlich auch musikalisch machen, ja, also welche musikalischen Zutaten man da braucht. Ich glaube, das merkt man. Man kann dann irgendwie trotzdem, ich würde halt sagen, gerührt statt berührt sein, ja, oder überwältigt. Ne? Also du kannst einfach so eine visuelle Pracht entfalten und dazu noch eine akustische oder so, oder so ein Gewitter, dass du wirklich boah, immer noch das Boah-Gefühl hast, vielleicht sogar das Wow-Gefühl. Ja. Aber es ist nicht eine Resonanzerfahrung. Also ich glaube, wenn man fragt, wie kann ich sie herstellen, dann würde ich eigentlich immer noch sagen, du musst selber Resonanz erfahren, ja, du musst es sein, dann überträgt sich das auch. Aber vielleicht ist das eine romantische Verklärung in meinem Kunstverständnis.
Ja, nee, also ich würde da jetzt erstmal überhaupt nicht widersprechen. Ich habe, wie gesagt, wirklich auch versucht, mich über deine Theorie, die mal anzunähern und habe jetzt, wenn man so will, mal einen deiner Begriffe gekapert und versucht mal ein bisschen zu erweitern. Es gibt ja bei dir auch den Begriff dieser Resonanzachsen.
Ja. Ja.
Und dieses Bild habe ich mal versucht zu übertragen, so auf die verschiedenen Ebenen von Mediengestaltung, wenn man so möchte. Ja? Du hast jetzt gerade schon beim Film drüber gesprochen, fand ich super interessant, weil beim Film kommt ja auch vieles zusammen. Also es ist ja eben nicht nur das Visuelle, du hast gerade schon über das Akustische im Sinne von Musik auch gesprochen. Ja. Es gibt ja auch noch das Sprachliche im Film, ganz klar. Ne? Mir fallen direkt zwei Kinderfilme tatsächlich ein. Robot Dream, weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast, der verzichtet zum Beispiel komplett auf Sprache. Ja. Gerade läuft auch Flow im Kino, ein Kinderfilm, dem das genauso geht. Es gibt überhaupt keine Dialoge. Also wie damit auch so gespielt wird, welche Zutaten tut man rein, welche lässt man weg und so. Aber das vielleicht erstmal so anekdotisch beigefügt. Ich gehe mal die Resonanzachsen durch, die ich mir überlegt habe und vielleicht können wir die mal durchdeklinieren, welche davon tatsächlich, wie soll ich sagen, Wertigkeit haben. Mhm. Einmal ging es mir so um das Inhaltliche, das hast du selber eben schon angesprochen. Ja? Also inwiefern sind das bestimmte Inhalte, die Resonanzerfahrungen begünstigen könnten. Ich habe ein Zitat mal aufgeschnappt von Margret Albers, die ist die Initiatorin der Initiative der besondere Kinderfilme und die hat gesagt, Kinderfilme sind viel mehr eine künstlerische als eine pädagogische Angelegenheit.
Ja, auf jeden Fall.
So, wenn du dem auch schon so zustimmst, frage ich mich, was bedeutet das auf inhaltlicher Ebene, wenn man sich Kindern als Publikum nähert, über beispielsweise das Medium-Film und also, sagt, das ist keine pädagogische Geschichte, sondern wir versuchen hier Kunst für Kinder zu machen.
Ich glaube, dass das ein total entscheidender Punkt ist, der auch über Filme hinausgeht, überhaupt über das Verhältnis. Also was kennzeichnet einen guten Pädagogen oder eine gute Pädagogin? Ich stelle fest, wenn wir Erwachsenen mit Kindern zu tun haben, und das wird wirklich immer schlimmer, das hängt mit dieser Steigerungslogik zusammen, wir wollen denen immer was beibringen. Also du fragst ein Kind, was das gerade tut, und dann wollen wir dem zeigen, wie es jetzt besser geht, ja, und was es noch beachten muss und so. Das ist scheußlich eigentlich. Das killt eigentlich alles. Also brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Kinder psychische Probleme haben. Ja. Ich finde, sozusagen in Resonanz zu gehen, bedeutet eigentlich durch die Augen des Kindes zu sehen. Ja. Und ich glaube, was ein guter Kinderfilm, übrigens auch ein Kinderspiel, bei Spielen finde ich es besonders schrecklich. Also jetzt habe ich es.
Ja,
was mir aufgefallen ist, ja, weil wir waren vorhin ja schon bei der Frage, was hat sich geändert?
Ja.
Und weißt du, was ich wirklich sagen würde, was sich dramatisch geändert hat? Und vielleicht gilt es auch für Filme. Ich komme gleich auf die Filme.
Ja.
Aber was sich dramatisch geändert hat, ist, als ich klein war, hatten wir Lego-Steine, haben die heute immer noch. Ne? Aber wir hatten Steine, ich hatte halt eine große Kiste. Ich habe dann überlegt, also ich habe dann halt mal ein Haus gebaut, mal habe ich das Haus auf Räder gestellt oder so. Meiner Ansicht nach, das ist Handeln. Ne? Heute haben die sozusagen schon fertige Modelle, ja, das ist vollziehen. Darüber schreibe ich gerade. Ja? Und ich finde, was mich mich wirklich nervt, ist diese Kinderspiele, die immer schon eine pädagogische Absicht haben, was das Kind jetzt lernen soll, was das Kind jetzt entdecken soll. Also eigentlich gibt es zwei Übel. Das eine ist, es steht schon klar, und so kannst du eben auch einen Film machen, das Kind soll jetzt irgendwas erfahren, ökologische Einsichten oder moralisches Verhalten, dass man den anderen nicht böse sein soll oder dass man zu sich stehen soll oder so. Ich finde wirklich, damit killt man Resonanz. Ja, das ist Verfügbarmachung einer bestimmten Botschaft. Und wenn ein Kind einfach nur nicht aus sich spielt, sondern halt einfach nur das Ding nachbaut, dann wird schon das Kind zum Vollziehenden statt zum Handelnden. Und ich glaube, ein guter Film sozusagen oder auch ein gutes Buch zeichnet sich dadurch aus, dass es wirklich eine echt interessante, berührende, ist das erste Moment von Resonanz, Story hat, ja, dass da etwas und übrigens eben auch schöne Landschaften, überzeugende Darstellungen, was immer das ist, das Menschen berührt und nicht diese pädagogische Absicht und dann womöglich noch mit dem Holzhammer rübergebracht. Gut, weiß jeder, funktioniert nicht.
Ja. Ich mache mal eine zweite Resonanzachse auf. Ja. Du benutzt diesen Begriff ja auch in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen, ja? Resonanz zwischen zwei Subjekten, wenn man so möchte. Und in diesem Resonanzpädagogikbuch, da habt ihr diesen Begriff auch ganz bewusst übertragen auf den Lehrer, die Lehrerin als Person im Klassenraum. Und da taucht der Begriff auch, das fand ich ganz schön, Lehrerinnen wirken als erste Stimmgabel für Kinder. Ja. Glaubst du, wenn man jetzt so an Protagonistinnen in Medieninhalten, Angeboten jetzt mal wieder denkt, dass auch Protagonistinnen innerhalb von solchen Medienangeboten wie eine Stimmgabel wirken können?
Ja. Also ich glaube, das tun sie, das glaube ich wirklich. Gemeint ist damit eigentlich erstmal, dass ein guter Pädagoge oder eine gute Pädagogin auch zweite Stimmgabel ist. Das heißt, wenn das Kind irgendwie zum Beispiel, das kann ja, also entweder es kommt und weint gerade über irgendwas oder aber es ist begeistert von was und dann sagt, und dann guck mal, da hast du wieder das Problem, dass der Pädagoge, sage ich jetzt mal, die Lehrerin oder der Lehrer, nicht sofort guckt, was kann ich dem Kind jetzt beibringen, sondern es hört erstmal zu, es lässt sich berühren von dem Kind. Dann ist es zweite Stimmgabel. Ja? Also das Kind schwingt und der Erwachsene schwingt mit. Aber manchmal schwingt eben nicht das Kind zuerst, sondern der Erwachsene, in dem Fall der Pädagoge, sagen wir mal, der stößt etwas an. Der bringt die Kinder dazu, Sterne toll zu finden, um dieses Beispiel zu nehmen, oder ein Buch oder so. Und so ist es doch jedem gegangen in der Schule. Ja, also man hat da zugehört, wenn man gemerkt hat, der Lehrer oder die Lehrerin kommen jetzt selber in Schwung. Und natürlich kann das Film, weil wir wissen, dass Filme Identifikationsangebote schaffen können wie kaum etwas anderes. Ja, man identifiziert sich mit dem Helden, das machen Kinder ja auch, oder mit dem Protagonisten eben. Und dann sieht man durch dessen Augen. Und wenn dieser Protagonist oder diese Protagonistin sozusagen eine Resonanzachse für sich entdeckt, weil er unbedingt Fußball spielen will oder Künstler werden will oder sonst etwas, dann ist der in dem Fall erste Stimmgabel. Der stößt in mir was an und das Kind sagt dann, das will ich auch. Das ist doch das Naheliegendste, oder? Also so habe ich immer auf Filme reagiert, dass wenn die mich beeindruckt haben, wollte ich das sofort auch. Ich wollte diese Welt nachbauen. Ich wollte so sein wie der Held da. Mhm. Und das ist genau das.
Ja, ja, schön. Da liege ich ja vielleicht gar nicht so schlecht mit diesen Resonanzachsen auf Medien übertragen. Ich habe noch eine. Die haben wir jetzt eben auch schon ein bisschen gestriffen, aber gehen wir noch mal ein bisschen dezidierter darauf ein. Also wenn wir über das Medienformat sprechen, wir haben jetzt eben über Bildschirmmedien schon ganz oft gesprochen, aber ich habe ja auch eben schon bewusst gesagt, wir dürfen und sollten diesen Begriff ruhig weiterfassen, tue ich auch in diesem Podcast. Ja. Vorhin kam im Nachgang deines Vortrags kurz die Frage, ob man mit KI beispielsweise auch in Resonanz treten kann. Weiß ich nicht, ob man das als ein eigenes Medienformat bezeichnen wollte unbedingt, aber trotzdem da nochmal die Frage, also oder ganz platt mal runtergebrochen. Gibt es gute und gibt es schlechte Medien in Bezug auf die Begünstigung von Resonanzbeziehungen? Also welche, die das eher herstellen würden oder könnten als andere? Du hast bei dir selbst vorhin ja vor allen Dingen von Büchern gesprochen, zum Beispiel in deiner eigenen Kindheit.
Ja, ich glaube halt, manchmal sage ich mir, ich produziere als Wissenschaftler kein Wissen, sondern ich versuche beizutragen zur Selbstinterpretation. Und deshalb will ich nicht irgendwie als Soziologe, der es weiß, reden, sondern als einer, der mit dir und allen anderen zusammen forscht. Ich habe ja vorhin versucht zu sagen, ich glaube zum Beispiel, dass Bücher letzten Endes doch ein besseres Medium bleiben als Filme, weil ich diese Welt selber erzeuge. Ich habe die dann in mir. Ich glaube übrigens, weil du von den Achsen sprichst, bin ich gespannt, ob du die Selbstachse auch noch irgendwie drin hast. Ja. Aber ich glaube eigentlich, wenn du liest und von einem Buch begeistert bist, dann stellst du natürlich auch eine Selbstachse der Resonanz her, weil du ja diese Welt erzeugst. Du trittst ja eigentlich mit einer von dir erzeugten Welt in Resonanz. Und sagen wir mal, du identifizierst dich mit einem Protagonisten, dann identifizierst du dich ja auch mit einem Teil von dir selber, mit einer anderen Möglichkeit von dir selber. Mhm. Ja, du erzeugst diese Welt und damit begegnen dir auch andere Möglichkeiten deiner selbst. Und bei dem Film, ich glaube, da passiert auch noch sowas Ähnliches, ja. Also man kann sich ja auch sehr gut im Film mit Leuten identifizieren, aber trotzdem wird er die halt vorgegeben, ja, der sieht so aus und du siehst anders aus. Mhm. Also tatsächlich, der wenn ich jetzt irgendwas weiß, was ich Mowgli im Dschungelbuch oder so lese, ja, ist dieser Mowgli wahrscheinlich so eine Mischung zwischen mir und dem, was da in dem Buch steht oder so. Wenn ich ihn aber auf der Leinwand kriege, dann sieht er halt so aus, wie der wie wahrscheinlich in pädagogischer Absicht oder so sich das, das gedacht hat. Deshalb würde ich es erstmal so sagen, aber das schließt nicht aus. Dann ist es ja auch, glaube ich, wieder so, jedes Medium hat andere Wirkmöglichkeiten, auch andere Weisen der Beeinflussung und die können in sich gut oder schlecht genutzt sein. Ja. Und dann natürlich kann ein Film sozusagen in sich sehr gut und sehr resonant sein. Ich meine, ich würde die Unterscheidung vielleicht am ehesten so treffen, eigentlich überlege ich mir, oder das hängt jetzt damit zusammen, was ich gerade sowieso schreibe. Also ich habe die These vorhin schon angesprochen, dass wir von Handelnden immer mehr zum Vollziehenden werden. Und der Unterschied ist, ich führe praktisch Schritte aus oder treffe binäre Entscheidungen, ja oder nein. Egal, was ich tue, und da würde ich jetzt irgendwie sagen, weil ich denke wirklich gerade darüber nach, ich bin eigentlich fasziniert, dass es neue Medien gibt. Wir hatten es ja schon von der Musik, also dieses Songmaker, das ist doch absolut faszinierend. Also ich will jetzt auch nicht sagen, das ist nur schlecht, ich finde das faszinierend. Ich habe es noch nicht ausprobiert, war total von den Socken. Dachte, was kann ich jetzt echt behaupten, es sei mein Lied, weil ich habe halt ein paar Prompts gegeben und es hat ein super gutes Lied gemacht, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Habe ich auch schon mal eine Erfahrung mitgemacht, das ist wirklich abgefahren.
Das ist unglaublich. Ja. Und jetzt habe ich mir überlegt, ja, ist jetzt was schlechter dran? Ist das nicht auch Musik machen oder so? Und weißt du, was ich wenigstens zu bedenken, also erstmal würde ich sagen, ist irgendwie toll, also auch Leute, die eben keine großen Kompetenzen erworben haben, können jetzt künstlerisch aktiv werden, ist doch toll. Und ich will auch nicht sagen, es ist schlecht, aber mir ist Folgendes aufgefallen, dass es jetzt eigentlich fast egal ist, ob ich koche mit dem Thermomix oder ein Bild male oder eine Storyline mir ausdenke oder ein Lied komponiere, ich mache eigentlich immer das Gleiche. Ja? Ich drücke auf den Bildschirm und sage, mach mal ein bisschen mehr von dieser Zutat rein, mach mal ein bisschen weniger von jener Zutat rein, bring mal noch davon eine Prise oder so. Das heißt, die Form der Weltbeziehung ist immer die gleiche. Ist völlig egal, selbst wenn ich meinen Rasenmäher-Roboter kann ich auch noch darüber steuern. Das heißt, es ist schon, also auf diese Weise, deshalb ist die Frage, ist Songmaker oder so genauso gut wie ein Instrument spielen, ist es irgendwie nicht. Also ein Instrument spielen ist eine ganz andere, man kann sagen, leibliche Erfahrung, aber es ist eine andere Form der Anverwandlung. Ich muss es werden. Also meine These lautet eigentlich, ich kann irgendwie ein Instrument spielen lernen, ja, eine Gitarre oder ein Schlagzeug oder sonst etwas. Du merkst ja wirklich, das ändert deine Körperlichkeit eigentlich. Ja. Du bist eigentlich ein anderer Körper, du bist auch ein anderer Mensch, wenn du es lernst. Ja. Wenn ich irgendwie mit dem Hilfe des Songmakers sage, mach da mal ein bisschen Posaune rein, und mach mal den Bass ein bisschen höher oder was weiß ich, ändere die Posaune in eine Geige oder so. Ich bin es nicht. Ja, ich werde es auch nicht. Und deshalb würde ich sagen, es ist ein vergleichsweise schlechteres Medium.
Ja, spannend. Allein darüber könnten wir wahrscheinlich auch ganz tief gehen, nochmal sprechen. Ich mache lieber aber nochmal eine vierte Resonanzachse auf und das wäre übrigens auch meine letzte, aber du kannst gerne noch welche ergänzen. Die Frage nach dem Kontext war auch nochmal eine, die mich sehr beschäftigt hat. Also in welcher Situation werden denn eigentlich Medien konsumiert? Ja? Das kann man jetzt ja breit splitten. Ich greife mal ein Beispiel heraus, weil es gerade noch so in meiner jüngsten Erfahrung liegt. Ich war bei der Berlinale im Februar, großes Filmfestival, muss man glaube ich niemandem erklären, was viele aber nicht wissen. Die Berlinale hat, ich glaube sogar weltweit, die größte Sektion für Kinder- und Jugendfilme, auch Generation heißt sie. Ja? Also man kann wirklich international ganz viele Kinoproduktionen für Kinder schauen und das in großen Kinosälen. Ja? Also das ist eine Situation, die man nun wirklich selten hat. Man sitzt im Zoopalast in Berlin, 800 Menschen passen da rein. Ein Großteil davon sind Kinder und Jugendliche und man schaut mit denen gemeinsam diesen Film, kriegt auch mit, wie die als Kollektiv auf das reagieren, was da auf der Leinwand passiert. Ich würde es für mich, glaube ich, als eine Art von Resonanzerfahrung bezeichnen, die ich in dem Moment so hatte. Ja. Das ist krass, wirklich so, diese Begeisterung, die dann da auch so im Raum ist. Und das ist ja was völlig anderes, als sich zu Hause vor den Fernseher zu setzen und Netflix einzuschalten. Ja. Also was würdest du sagen, welche Art von sozialer Situation braucht es auch wieder, um diese Situation oder die Resonanzbeziehung zu begünstigen? Ich bleib mal bei diesem Begriff.
Naja, ich verstehe. Ja, das finde ich, ja, also da... Schwierige Frage. Also erstmal will ich nochmal sagen, dass ich tatsächlich, ich habe lange Zeit auch, eigentlich kaufe ich bis heute immer noch DVDs. Also langsam macht das ja kein Mensch mehr eigentlich, weil du immer runter. Ich kaufe übrigens auch noch CDs. Das ist ganz interessant. Weil der Prozess der Anverwandlung, also etwas zu seinem eigenen zu machen. Und ich habe mir lange und auch ganz oft, also auch längst als Erwachsener oder so, immer auch Kinderfilme gekauft, weil ich die wirklich auch die berührendsten fand. Da habe ich tatsächlich gemacht. Ja. Gut, also deshalb will ich das überhaupt nicht kleinreden und die berühren einem auch wirklich. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, weil bei dem Musikbuch, was ich geschrieben habe, also über Rockmusik, da haben mir das Leute auch, es kann auch wirklich sein, gesagt, dass was zu kurz kommt, eigentlich die Gemeinschaftserfahrung ist, gerade auch im Konzert. Weil meine eigene Erfahrung wirklich die ist, dass ich es eigentlich alleine am intensivsten wahrgenommen habe. Sowohl das Buch als auch die Musik und sogar die Filme. Ich habe die dann also später oder so eigentlich, wenn ich sie alleine geguckt habe, weil ich eigentlich oft die Erfahrung gemacht habe, dass der Kontext mich ablenkt. Tatsächlich, also wenn ich mit jemandem zusammenhöre, höre ich das auch durch dessen anderen Ohren. Wenn ich das Gefühl habe, das gefällt dem jetzt nicht, dann gefällt es mir selber nicht mehr. Und auch beim Film, wenn ich mit Freunden oder so ins Kino gegangen bin, habe ich immer dann irgendwie hatte ich dann immer so fast wie eine Bremse, dass ich mich gefragt habe, wie nehmen die das jetzt wahr? Ja, gefällt denen den Film auch und so? Oder muss ich mich nachher rechtfertigen für irgendwas? Oder und das hatte ich alles nicht. Dieses völlige, unmittelbare Ausgesetztsein dieser anderen Welt hat bei mir eigentlich immer bestärkt, wenn ich alleine war. Aber ich verstehe, was du meinst, weil du hast natürlich auch, also gerade in einem großen Kinosaal oder so, und Resonanz steckt schon an. Also es ist wirklich so, also Resonanz verbreitet sich. Also du siehst die leuchtenden Augen der anderen und es ist ganz schwer, sich dem zu entziehen. Also es hat diese Art von Kollektiverfahrung, die natürlich auch wertvoll ist. Also was würde ich sagen? Ich würde sagen, der Kontext spielt natürlich eine Rolle. Übrigens gibt es ja zwei Arten von Kontexten. Das eine ist eben alleine oder mit anderen zusammen. Der andere ist aber auch, wie ich gerade drauf bin. Ja? Ein Film macht mit mir ganz was anderes, wenn ich gerade in einer depressiven Phase bin, als wenn ich irgendwie gerade überglücklich bin oder so. Ja. Also der Kontext hat einen sehr, sehr weite Bedingung. Ich würde aber nicht sagen, dass es immer besser ist, es in Gemeinschaft zu konsumieren.
Okay. Lassen wir einfach mal so stehen. Auch mit Blick ein bisschen auf die Zeit. Hartmut, ich komme so langsam mal ans Ende unseres Gesprächs. Und jetzt werfe ich nochmal einen Begriff ein, auch ein ziemlich großer wahrscheinlich, über den man separat auch noch ganz lange sprechen könnte, den Begriff der Kulturindustrie. Ja? Adorno, Horkheimer, den haben die vor Jahren schon so geprägt. Ein etwas pessimistischer Blick, würde ich mal sagen, oder ein etwas pessimistisches Kulturverständnis, das da so mit verbunden ist. Ich weiß nicht, wie du drauf blickst. Siehst du dieses Kulturverständnis in der Medienrealität der Gegenwart eher bestätigt oder gibt es da auch Dinge, die dir Hoffnung machen im Sinne einer positiven Entwicklung?
Da gibt es Dinge, die mir Hoffnung machen. Ich halte das auch für falsch. Also ich finde, das war einfach nicht, also ich glaube, also da gab es ja die Birmingham School sozusagen, die Cultural Studies, die immer gesagt haben, das stimmt nicht, wie Adorno das macht. Menschen machen aus kulturindustriell hergestellten Produkten was. Natürlich heißt es nicht, dass es total falsch ist. Es gibt eine Kulturindustrie, ja, die es auch darauf anlegt eben. Ich finde, sozusagen mein Hauptfeind waren auch lange Zeit jedenfalls Hollywood-Filme, die es halt einfach darauf anlegen, eine bestimmte Wirkung auszulösen, wo ich eigentlich sagen würde, da könnte man sagen, da wird wirklich versucht, Resonanz verfügbar zu machen. Das kann man auch in der Musik oder in anderen Sachen, auch bei Computerspielen. Natürlich wissen wir, wo ich schon skeptisch werde, ist bei sozialen Medien, also jetzt im Sinne von Smartphones oder Internetlogik, die halt die Apps, die es darauf anlegen, mich da gefangen zu halten, und das funktioniert ja auch ziemlich gut, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Ja. Und da würde ich sagen, das ist eine Form von kulturindustriellem Fangen, was wirklich schlecht ist, aber erfreulicherweise nehmen wir das ja auch als unangenehm wahr. Ich habe schon im Beschleunigungsbuch darüber nachgedacht, wie kann es eigentlich sein, wenn ich ein Computerspiel spiele? Ich habe so Tetris oder so, konnte ich schon vor langem stundenlang spielen, und ich dachte, wie kann es eigentlich jetzt sein, dass ich mehr Energie brauche, den Ausknopf zu drücken, als nochmal? Ich kann 10-mal Replay machen. Ja. Und das scheint irgendwie überhaupt keine Energie zu brauchen. Aber einmal auf das Nein, auf das Ausstieg zu drücken, das scheint irgendwie Energie zu fordern. Und das machen Jugendliche heute ständig. Also bei allen diesen Computerspielen und sonst wo. Die sind ja genau darauf angelegt. Aber es ist eben schon ein unangenehmes Gefühl. Und ich merke es gerade, wenn ich aussteige, dass ich eigentlich die Zeit verloren habe. Deshalb glaube ich, also was ich sagen will, ist, ich glaube, wir haben erstens Widerstandskräfte gegenüber kulturindustriellen Manipulationen. Wenigstens merken wir es immer noch, weil wir Resonanzwesen sind. Und zweitens, selbst in kulturindustriellen Produkten, sogenannten kulturindustriellen Produkten, kann ich Resonanz erfahren. Also nehmen wir mal die ganze, Adorno hat ja schon den Jazz für das Letzte gehalten. Ja, und ich nehme jetzt mal Pink Floyd zum Beispiel, das behaupte ich wirklich immer noch. The Wall war für mich ein ganz, ganz großes Resonanzerlebnis, obwohl es auch ein kulturindustriell erzeugtes Produkt ist. Und meinetwegen kann man sich noch darüber streiten, ob da nicht Roger Waters irgendwie Pink Floyd gekapert hat oder sonst wie. Man kann endlos streiten, und ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass es ganz große Kunst sei. Aber es hat definitiv Resonanz ausgelöst, und ich glaube, das machen ganz viele Produkte heute immer noch. Und Unverfügbarkeit von Resonanz bedeutet eigentlich nicht nur, dass du sie nicht herstellen kannst, auch dass du sie nicht ausschließen kannst. Also auch das, was kulturindustriell hergestellt ist, kann bei Menschen Resonanz auslösen, und ich bin überzeugt, das tut sie immer noch. Also ich meine, es ist ja auch irre, es ist schon irre. Übrigens, also das eine Irre ist doch, wie Podcasts eigentlich nachgefragt werden. Ja, da sind wir gerade dabei, aber das finde ich ganz erstaunlich. Ich frage mich, was da passiert. Also auch da war ich eigentlich bisschen skeptisch, weil ich dachte, ja, die Leute hören nicht mehr Musik, sondern sie hören Podcast, weil sie da noch glauben, dass sie sich bilden können. Also sie, statt dass sie Resonanz suchen, suchen sie Bildung. Aber ich glaube, es ist nicht nur das. Ich glaube übrigens sogar, es ist ein Grund. Schauen wir, ich habe mich gefragt, warum, es ging auch mir so, warum will ich viel lieber Musik hören, wo einer singt, als Instrumentalmusik? Und ich dachte, das ist die Stimme, dass da einer zu mir spricht, dass mir einer was erzählt. Ich glaube, das ist auch bei Podcasts so. Eine Stimme hören ist sowas wie ein Resonanzangebot oder erstmal eine Resonanzerfahrung. Und das finde ich interessant. Und auch diese endlos vielen Serien, die es da gibt. Ja, also bei Netflix oder sonst wo. Mhm. Ich glaube, da gibt es immer noch eine Resonanzmöglichkeit, eine Resonanzsehnsucht und manchmal eben auch wirklich eine Resonanz, manchmal entstehende Resonanzerfahrungen. Mhm.
Ich fand ja super spannend, du hast das gerade nur in so einem Nebensatz gesagt, dass du relativ lange Zeit ja auch Kinderfilme gekauft hast, weil die dich irgendwie auch so angefasst haben. Würdest du sagen, dass Medienangebote für Kinder, wir können jetzt spezifisch sagen Filme für Kinder, auch Erwachsenen tatsächlich was mitzuteilen haben? Was hast du für dich da mitgenommen?
Ich finde das unbedingt, also ehrlich gesagt, also ich habe da lange darüber nachgedacht, auch wieso ich die gerne gucke, gerade auch diese, ist ja auch ein großes Genre, eigentlich dieses Coming of Age, mhm. ja, wo du eigentlich, also es war wirklich genau das, also Jugendliche sozusagen, die nicht mehr kleine Kinder sind, man gibt auch gute Filme für kleine Kinder, aber was mich wirklich interessiert, ist dieser Moment, wo ich finde, ich bin gar nicht sicher, ist es ein ästhetisches oder soziologisches Interesse, aber eigentlich habe ich sie einfach geguckt, weil ich sie sehen wollte, weil ich das Gefühl habe, das berührt mich und das sagt mir was. Und ich glaube, es ist diese Phase, wo Jugendliche praktisch Weltbeziehungen sich entwickelt. Ja, sie müssen sich auf eine Welt einlassen und sie stehen nicht schon fest. Sie verfolgen eben nicht ein bestimmtes, ist doch meistens so bei Coming of Age, sie verfolgen nicht einen Plan oder ein Ziel, also selbst wenn es da gibt, sondern sie werden mit Welt konfrontiert. Sie müssen da eine Position, eine Haltung, sowas wie ein Leben entwickeln. Und ich finde, dafür gibt es kein besseres Genre. Also diese Art von Filme finde ich unglaublich instruktiv und ich denke wirklich manchmal, Erwachsene müssen das mehr gucken, weil du da nochmal siehst, wie eine Weltbeziehung offen sein kann. Ja, es ist weder die verhärmte und schon verhärtete in aller Regel, noch die festgelegte oder die strategische. Wenn du Filme für Erwachsene guckst, geht es ganz häufig um Strategien. Ja, also ist fast egal, was du irgendwie guckst. Gerade auch bei den ganzen Actionfilmen. Jemand hat einen Plan und da gibt es Widerstände und das muss er halt irgendwie durchstellen oder so. Bei ganz vielen Kinder- und Jugendfilmen da haben meistens die Kinder oder Jugendlichen oder eben die Protagonisten, die langsam erwachsen werden, keinen Plan. Ja, sie müssen sich auf eine Welt einlassen und wissen nicht, was da passiert. Ich finde, das ist ein super instruktives Genre tatsächlich. Wenn man Weltbeziehungssoziologie betreiben will, kann man gar nicht genug davon gucken.
Können wir uns dann abschließend quasi darauf einigen, wenn ich sage, dass das gemeinsame Medienerfahrung von Kindern und Erwachsenen oder auch Eltern Resonanzpotenzial dann besonders steigern, sagen wir mal?
Ja, das glaube ich unbedingt, also weil die dann halt miteinander darüber reden können. Das finde ich völlig klar. Aber auch da ist die Voraussetzung, also ich würde sagen, das ist so. Ja, wenn die gemeinsam einen Film gucken, haben sie sozusagen ein Drittes, auf das sie sich beziehen können und über das sie reden, mit dem sie dann miteinander in Resonanz treten. Und diese Resonanz hat möglicherweise gar nichts mit dem Film zu tun oder nur am Rande. Ah, aber sie stellt sich her. Aber auch da, also deshalb glaube ich, ja, das ist eine gute Idee. Aber auch da würde ich erstens sagen, das spricht nicht dagegen, dass Kinder auch alleine Medien brauchen. Die brauchen ihre eigene Welt auch. Aber das Zweite ist, auch da ist es natürlich nur so, wenn der Erwachsene nicht die Lebensweisheiten aus dem Film zieht, die er dann dem Kind unbedingt noch um die Ohren hauen muss. Also wenn der Erwachsene schon weiß, was er jetzt mit dem Film macht und machen will, dann ist die Resonanz wieder dahin. Ja, er muss sich genauso auf diese offene Situation und Erfahrung einlassen.
Schönes Schlusswort, schönen Dank, Hartmut, dass du dich auf diese offene Situation und Erfahrung eingelassen hast, mit mir dieses Gespräch zu führen und ein bisschen über Kindermedien zu philosophieren. Ich fand es sehr erhellend und hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. War tatsächlich interessant, weil ich das ja nicht so häufig mache als Soziologin.
Super, dann darfst du gerne auch nochmal wiederkommen.
Gerne.
Für heute würde ich erstmal sagen, vielen Dank und bis bald. Ciao. Ciao.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.